Alles klar Amerika wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Ab 8. Mai im Kino.
My name is Ernest Cole.
Ernest Cole, Lost and Found.
I was born March 21st, 1940, in Pretoria, South Africa.
Geschichte von einem fast vergessenen Fotograf, von einem, der Bilder gemacht hat, die heute aktueller denn je sind.
Despite the dangers, I photographed apartheid without stopping.
In den 60er Jahren hat der Südafrikaner Ernest Cole als einer der ersten den Alltag in der Apartheid in bahnbrechenden Bildern festgehalten. Und später, im Exil, die Rassendiskriminierung in den USA.
I tried to find meaning.
Sein Werk hat lange als verschollen gegolten, bis vor wenigen Jahren plötzlich 60'000 Fotonegativ in einem Banksafe auftaucht sind.
But exposing the truth had a price.
Alle Infos zu Ernest Cole, Lost and Found, auf trigon-film.org.
Hard times are ahead?
I don't think so. I think great times are ahead. Look, since I came in, gasoline is down, groceries are down, egg prices are down, many things are down, just about everything. You know, you don't have the drop in fuel and energy and oil like we did. I took it from maybe $3.20, maybe more than that, down into a much lower number. When you have that kind of a drop, you're not going to have inflation.
Not now, but it's the tariffs, right? We still have 145% tariffs on China.
Fabian, was hören wir da?
Ja, wie schwierig das ist, Donald Trump zu interviewen. Er lässt den Journalisten keine Frage fertig machen und er gibt auch keine Antwort auf Fragen. Donald Trump redet über seine Zollpolitik. Das war sein grosses Interview mit ABC zu den ersten 100 Tagen von der zweiten Präsidentschaft. Der Trump behauptet, er leiste gute Arbeit, die Preise seien am Sinken für Eier, Benzin. Und der Journalist Terry Moran, der ihn interviewt, rührt rein, hey, aber Zöll, das geht alles den Bach ab. Und Trump sagt, nein, das gäbe dann da schon eine Verhandlungslösung.
Es ist Mittwoch, der 30. April 2025. Der Präsident Donald Trump ist 100 Tage im Amt. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter und Fabian Fellmann zu begrüßen. Tina ist Professorin für Politikwissenschaft in Birmingham, Alabama. Heute aber ist sie ausnahmsweise zugeschaltet aus Connecticut, wo sie an einer Konferenz teilnimmt. Der Fabian ist ein USA-Korrespondent mit Sitz in Washington, D.C. Und mein Name ist Christoph Münger, ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina. Guten Tag, Fabian.
Hallo, Christoph.
Hallo, miteinander.
Donald Trump ist 100 Tage im Amt. Zuerst die Frage an euch beide, was hat er bis jetzt gut gemacht?
Also ich habe mir ab dieser Frage ziemlich den Kopf zerbrochen, Christoph, bei der Vorbereitung von dem Podcast.
Sie gestellt?
Es sind mir schon ein paar Sachen Sinn gekommen, aber ich muss ein bisschen Zweckoptimismus bemühen. Also der Trump hat den Europäern unmissverständlich klar gemacht, dass sie nicht mehr auf die Amerikaner abstellen können, allein um die Sicherheit für ihren Kontinent zu garantieren, sondern dass sie das selber machen müssen. Das ist eine Konsequenz, die wir jetzt sehen. Und etwas Zweites ist so ein bisschen übergeordnet. Also wer gemeint hat, dass die politischen Eliten sowieso einfach machen, was sie wollen und Wahlen keine Folgen und keine Konsequenzen haben, der ist jetzt definitiv eines Besseren belehrt worden. Also der Trump hat uns bewiesen, dass das Primat von der Politik immer noch existiert und lebendig ist.
Tina?
Ja, da hat zuerst zweimal überlegen. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, und zum mich anschliessen an Fabian, er hat uns gezeigt, dass Demokratie zerbrechlich ist und dass wir, und das ist jetzt nicht nur wir in Amerika, sondern generell alle Demokratien, wenn wir in einer Demokratie leben wollen, uns immer wieder bemühen müssen, die demokratischen Werte und Institutionen zu unterstützen und zu stärken. Und ich glaube, er hat auch gezeigt, dass es keine Garantie gibt. Also Sachen, wo man gemeint hat, das wird jetzt immer weiter so gehen. Und da wissen wir jetzt, das ist nicht so.
Bevor wir über die grosse Politik reden, möchte ich von euch beiden wissen, wie sich euer Leben in den USA vom Donald Trump verändert hat. Falls überhaupt. Fabian.
Ja, die Arbeit als ausländischer Korrespondent ist sehr viel hektischer geworden. Also eine kleine Anekdote, ich war in Kanada auf einer Reportagereise wegen der Wahlen dort und dann hat Trump die Strafzölle aufgeschoben um 90 Tage. Da haben dann zum Glück Kolleginnen und Kollegen in Washington und auch bei dir in Zürich übernommen. Aber das ist so ein Zeichen für meine amerikanischen Kollegen, ist die Arbeit sehr viel schwieriger geworden. Sie werden drangsaliert, zum Teil nicht mehr zu Anlässen zugelassen. Das ist für uns auch schwieriger geworden, aber nicht von gleicher Konsequenz. Und vielleicht ein bisschen allgemeiner, also die Leute sind sehr viel nervöser geworden. Also wenn wir mit Freunden zu Nacht essen, reden wir zuerst darüber, wie lange dass man eigentlich darf über den Trump reden, um die Stimmung am Abend ruinieren. Und, aber tatsächlich, also die Leute sind nervöser, sie sind deprimiert, sie machen sich Sorgen, wie es mit dem Land weitergeht. Selbst Leute, die durchaus konservativ eingestellt sind und eine konservative Politik würden befürworten.
Tina, wie läuft es bei deinen Dinnerpartys? Ist auch der Trump der Dominator?
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch die Restriktionen über zum Thema Trump, oder? Dass man immer mal wieder sagt, hey, nein, jetzt müssen wir wieder etwas anderes. Jetzt reden wir mal, wie geht's den Kindern? Und dann kommt man direkt gerade wieder zurück. Also es ist wirklich überwältigend.
Trump ist wichtiger als die eigenen
Kinder. Ja, man kommt einfach vom einen Thema ins andere und schon wieder landet man bei der Politik. Es ist wirklich überwältigend, oder? Und ja, dann halt mit meiner Arbeit. Und es ist einfach ein Nonstop-Thema, eigentlich überall, wo man hingeht. Und auch sogar eben, ich sehe das auch bei meinen Kindern, also wieder in der Schule, auf dem Pausenplatz, oder? Ist das ein Thema jetzt bei meinem Sechsklässler? Und das ist ja eigentlich jetzt nicht normal, oder? Ja.
Ja, ich kann da nur bestätigen, also da auf der Redaktion in Zürich, wie auch die Heidenfamilie, ist der Trump ein ziemlich dominierendes Thema. Es ist also auch auf dieser Seite vom Atlantik nicht wirklich anders. Schauen wir auf seine 100 Tage zurück, seine ersten 100 Tage, und fangen mit der Wissenschaft an. Fabian, kannst du uns bitte rekapitulieren, was der Trump, was die Wissenschaft und die Universitäten betrifft, so alles veranlasst hat?
Ja, vielleicht damit angefangen hat es damit, dass Donald Trump jede Menge von Forschungsgeldern blockiert hat. Das ist vor allem zuerst bekannt worden so bei der Erforschung von Krankheiten wie AIDS. Und dann hat er im zweiten Schritt aber das Wichtigere gemacht, nämlich er hat Untersuchungen eingeleitet gegen ganz viele Universitäten. Der Vorwurf ist, die gegen Antisemitismus pflegen. Sie haben rassistische Zulassungskriterien für Studentinnen, Studenten, wie auch für eine Lehrbeauftragte. So eine ideologisch verbrämte Forschung, linksideologische und konservative würden diskriminiert. Und als Folge von dem sind dann Milliarden an Forschungsgelder eingefroren worden an verschiedene Unis. Verbunden mit der Auflage, dass die Unis sich der staatlichen Überwachung unterwerfen müssen. Also Ministerien selig können die selbst private Universitäten überwachen, bis hin zu der Frage, wer einen Lehrauftrag überkommt oder wer Assistent, Assistentin wird werden. Im Trump seine Gefolgschaft sieht das als eine Reaktion auf eine Vereinnahmung von der Unis durch progressive Kräfte, also wie eine Art Korrektiv auf die 1968er und auf die 1980er und so ein bisschen die Folge von der George Floyd Protest. Für seine Kritiker, und da kommen wir jetzt gerade noch darauf zurück, ist es hingegen eher ein Ende der akademischen Freiheit und ein staatlicher Übergriff auf die Forschungsfreiheit.
Tina, du bist Akademikerin, du bist Wissenschaftlerin und besuchst, wie eingangs erwähnt, gerade eine Konferenz in Connecticut an der Ostküste. Also das ist eine andere Gegend, als wo du sonst tätig bist im Süden. Wie ist die Stimmung dort unter den Wissenschaftlern?
Ja, wirklich eine Bestürzung. Also wirklich, was der Fabian gesagt hat, oder mit der akademischen Freiheit, das ist das grosse Thema. Und eigentlich ist jetzt mit allen vom ganzen Land, mit Kollegen, die ich rede, sind wirklich ähnliche Themen. Da zu Connecticut sind sie dankbar, dass sie sich als demokratisch wählende Staat auf den Gouverneur und das Staatsparlament können verlassen. Und für mich war es irgendwie noch gut gewesen, das zu sehen, dass eigentlich vieles, was in Alabama bereits nicht mehr möglich ist, da noch möglich ist. Und ich bin froh, das zu sehen, weil es eben, wie gesagt, bei uns ist wirklich teilweise Depression und Demoralisierung wirklich extrem hoch. Also wir brauchen einander, oder? Die Universität, also die öffentlichen und die ärmeren privaten Uni brauchen die privaten, reicheren Uni, wie jetzt Harvard, oder? Was jetzt auch immer wieder war in den News, die sich leisten können, vor Gericht Widerstand zu leisten. Und wir brauchen auch die Uni in den blauen Staaten, damit sie die Themen, die jetzt bei uns mehr oder weniger in Anführungszeichen verboten sind, können weiterforschen und auch lehren. Und ich glaube auch, die Hochschulen in den liberalen Staaten brauchen uns aus den konservativen Staaten, weil wir halt sehr viel Erfahrung haben mit republikanischer Regierung und auch mit dieser Politik, die jetzt auch der Trump ja durchführt. Das Schwierige ist einfach im Moment, dass eigentlich die Uni so außerhalb von der Disziplin und von irgendwie der amerikanischen historischen Gesellschaft oder Politikwissenschaftsgesellschaft eigentlich nicht vernetzt sind, weil das bis anhin eigentlich nicht ein Thema war oder wichtig war außerhalb von der Forschung. Und die Netzwerke sind am Entstehen, aber die sind natürlich noch nicht wirklich rum.
Du hast gesagt, gewisse Sachen, die in Alabama nicht mehr möglich sind, sind in Connecticut noch möglich. Kannst du uns da ein kleines Beispiel geben?
Ja, also zum Beispiel, wir können jetzt keine öffentlichen Veranstaltungen mehr machen zum Thema Rassismus, also vom Legal Counsel, also von der Anwalt genau alles angeschaut, was man genau macht und wie und auch bei den Forschungsgeldern, also wenn man jetzt da die Stipendien, also sich bewirbt, auf den Förderantrag gestellt, wird das auf höchster Ebene genau angeschaut. Und es braucht halt sehr viel Zeit und Nerven, also das Wort, das vor einer Woche noch verwendet werden darf jetzt auf einmal nicht mehr. Also zum Beispiel das Wort underrepresented, also unterrepräsentiert für Studierende aus Gruppen, zum Beispiel, die eher aus ärmeren Verhältnissen kommen oder schwarz sind oder auch Frauen zum Beispiel. Die ganze Zeit ist man wieder am neu verhandeln, was man genau noch darf sagen und machen. Und ja, es ist halt wirklich eine sinkende Stimmung und Moral unter meinen Kollegen, weil das hat einen extremen Einfluss halt auch aufs Leben, also auch aus Trauer. Oder das Thema wie Gerechtigkeit, wo ich jetzt wirklich mein Leben gewidmet habe, auf einmal unwichtig sind oder sogar verpönt. Also es ist wie, als hätte ich zwei Jobs. Das eine ist mein normaler und das andere ist das Krisenmanagement. Es ist extrem stressig.
Offenbar leiden verschiedene Leute unter dieser Situation, verschiedene Wissenschaftler. Es gibt auch derartige, die die USA bereits verloren haben, darunter berühmte oder mindestens prominente Professorinnen und Professoren, zum Beispiel der Timothy Snyder ist einer der bekanntesten der Historiker und Politikwissenschaftler. Tina, ist deine Position, du hast es schon ein bisschen angetönt, so ein bisschen als Politikwissenschaftlerin, die sich vor allem mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzt, ist deine Position gefährdet?
Ja, ich glaube schon. Also ich weiss nicht, wie lange ich meine Arbeit noch machen kann, oder? Aber bis dahin werde ich so gut wie möglich halt weiterführen, oder? Also mit halt anderen Wörtern. Also solange die Arbeit kann weitergemacht werden, versuche ich das weiter zu machen. Ich habe auch viele Privilegien, die andere nicht haben. Also durch meine Forschung habe ich zum Beispiel eine Plattform zur Äußerung oder ich bin ordentliche Professorin mit Tenure. Also das ist ein bisschen schwieriger zu mich entlassen, eine Art wie andere Leute. Und ja, ich fühle auch eine Verantwortung, dass wenn ich mich mit Menschenrechten beschäftige, dass ich die jetzt auch, also ja, anstehe und sage, ich tue die jetzt verteidigen. Weil man weiss ja wirklich nicht, wie es ausgeht, oder? Mhm. Da hat man eigentlich nur die eigenen Werte, wo man sich daran orientieren kann.
Fabian, anlässlich von diesen 100 Tagen Trump, die wir jetzt erlebt haben, holen wir die berühmte Fellmann-Skala zu der Trumpschen Disruption. Nochmal aus der Schublade, wir erinnern uns, wir haben das bewertet, dem Trump seine disruptiven Vorstöße, und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Was gibst du ihm für seine Unipolitik?
Ja, wenn man der Tina zulässt, müssen wir eigentlich bei einem 11 landen. Man muss aber vielleicht da schon einen Schritt zurück machen. Oder? Ich hätte jetzt gesagt, etwa eine 7. Und zwar ist das sehr disruptiv, aber im Moment lassen sich die langfristigen Folgen noch nicht ganz abschätzen. Zwar darum, weil eben, Tina hat es erwähnt, Harvard zum Beispiel wehrt sich, eine mächtige, eine reiche Uni, Gerichtsklagen sind hängig, es ist noch nicht klar, was der Trump alles durchbringt. Falls sich der Trump kann durchsetzen mit den Sachen, die er jetzt macht, und die Bestand haben über die nächsten Monate raus, gehen wir dann sehr, sehr schnell Richtung 10. Was meinst du dazu, Tina?
Ja, also, ja, 11 ist wahrscheinlich, nein, es ist je nach Fach, muss ich ehrlich sagen. Also, zum Beispiel in der Mathe ist jetzt niemand nicht so gross mein Einfluss wie jetzt zum Beispiel für mich oder für die jetzt im Gesundheitsbereich oder Medizin arbeiten. Die langfristigen Folgen werden meiner Erachtung extrem sein. Also, ich habe Postdocs und Mentees, die ganze Karrierelaufbahn mit einmal ist die weggenommen worden, die gibt's nicht mehr. Also, jetzt zum Beispiel, oder, du hast vorhin gesagt, AIDS-Forschung oder HIV, das ist auf einmal, die Gelder gibt's nicht mehr, und wir sind halt, vor allem in der Gesundheitsforschung, schon sehr stark von diesen Bundesgeldern abhängig. Und das heisst, dass wir eigentlich eine ganze Generation von Forscherinnen und Forschern werden verlieren, was langfristig sich auf die USA als Forschungsstandort auswirkt und natürlich auch auf die Wirtschaft, oder? Und auch Daten, oder, die jetzt die USA eigentlich gesammelt hat über die letzten Jahrzehnte und auf die sich die ganze Welt abstützt, wie zum Beispiel die Menschenrechtsberichte im Aussenministerium. Das ist jetzt alles weg und das hat natürlich weltweit Konsequenzen. Ja, also ich denke, auch wenn jetzt eben der Trump nicht mit allem durchkommt und die Gerichtsbeschlüsse sich verändern, der Schaden, der jetzt schon gemacht wurde, der hat schon riesige Auswirkungen.
Ein anderes wichtiges Wahlkampfthema, wenn nicht überhaupt das Wichtigste, ist das Thema Migration.
We have the most secure border in the history of this nation. And the numbers prove it.
Wer hören wir da, Fabian?
Das war Tom Holman, der Grenzzar von Donald Trump, beauftragt, damit möglichst viele Leute auszuschaffen. Und er sagt, die USA haben die sicherste Grenze in der Geschichte von dem Land und Zahlen haben das bewiesen. Und wir haben das ausgewählt, weil das neben der Teuerung die Migration das wichtigste Wahlkampfthema war von Trump. Und aus einer republikanischen Sicht kann man ihm zugutehalten, er hat es erreicht, dass die Zuwanderung an der Südgrenze wirklich praktisch versiegt ist für einen Moment. Das hat damit zu tun, dass es fast unmöglich ist, noch Asyl überzukommen in den USA. Es hat damit zu tun, dass er Trump Militär an Grenzen geschickt hat. Es hat auch damit zu tun, dass Mexiko sehr viel mehr Leute zurückgehalten, schon auf der mexikanischen Seite, und in Lager festhalten. Sie haben auch eine beispiellose Ausschaffungsaktion gestartet. Sie haben das Ziel deklariert, eine Million im ersten Jahr auszuschaffen. Und das ist eben das, was der Holman sagt. Die Zahlen beweisen, dass sie da auf Kurs sind. Da muss man aber sagen, es ist schon sehr, sehr viel Show dabei. Es geht vor allem um Abschreckung. Die eigentlichen Zahlen bis jetzt sind nicht einmal halb so hoch, wie sie behauptet. Man redet von 60'000 Leuten, die ausgeschafft worden sind. Das sind sehr viele und gleichzeitig weit weg von einer Million dann im ersten Jahr. Die Strategie von Trump ist, den Leuten Angst machen und sie dazu bringen, von selber auszuwandern.
Tina, du hast auch ausländische Studentinnen und Studenten bei dir. Sind auch schon so Leute ausgeschafft worden?
Also nicht bei uns, aber an anderen Universitäten, inklusive der University of Alabama. Also es geht einfach die Angst um, oder? Und ich kenne jetzt einige, wie zum Beispiel, also die Vorlesungen sind jetzt vorbei für das Semester, aber es hat dann einige gehabt, die nicht mehr in die Vorlesung gekommen sind, aus Angst, dass sie aus ihrem Studentenheim rauszugehen und dass sie irgendwo verhaftet werden. Und alle tragen eigentlich ihre Ausweispapiere oder die Visa mit sich um. Also wirklich eine Situation, die ja, schwierig ist. Also die Angst ist extrem gross. Auch jetzt eben Leute, die ja, legal da sind und ein Visum haben. Oder er hat ja auch gewisse Visum gestrichen und jetzt hat er es wieder zurückgegeben. Also es ist immer ein Hin und Her und man weiss einfach, oder das Nicht-Wissen und einfach die Unsicherheit, was könnte passieren, das ist einfach sehr belastend für die ausländischen Studenten und Studentinnen.
Der Donald Trump ist ziemlich rabiat gegen die Medien vorgegangen. Was gibt das auf der Fellmann-Disruptionsskala, Fabian?
Ja, da bin ich bei einem Achtig gelandet. Also er hat nicht angefangen, Journalisten in den Knast zu stecken, aber er ist schon sehr weit gegangen. Also wir haben kurz zusammengefasst, Aufsichtsverfahren gegen ABC, NBC, NPR, PBS mit verschiedenen rechtlichen Mitteln. Man hat Drohung von Strafverfahren gegen Leute, die Journalisten mit Informationen versorgen, auch gegen Journalisten selber. Und das, was man auch viel gehört hat, sind so wichtige Änderungen beim Pool im Weißen Haus. Das ist eine kleine Gruppe von Journalisten, die der Präsident immer begleitet zur Dokumentation, zur Geschichtsschreibung. Und das haben die Journalisten immer selber organisiert, eben unabhängige Presse. Neu organisiert das Weiße Haus, wer in dem Pool sitzt. Und das hat dann auch schon sehr schnell Konsequenzen gehabt. Also die Nachrichtenagentur AP ist vorübergehend aus dem Pool rausgerührt worden, weil sie nicht Golf von Amerika geschrieben hat, sondern eben Golf von Mexiko.
Wie das Meer ja wirklich ursprünglich heisst. Lassen wir nochmal rein, wie Donald Trump erklärt hat, dass er jetzt AP rausgeschmissen hat.
We have a fight with one news organization, AP, a radical left organization, treats us all very badly. And they refuse to acknowledge that the Gulf, former of Mexico, is now called the Gulf of America. So we just told them, we're holding them out of any news conferences. Now I'm sure they'll get sued.
Also Donald Trump bezeichnet da die traditionelle Nachrichtenagentur Associated Press, kurz wie gesagt AP, als Zitat radikale linke Organisation. Und er will sogar bis vor Gericht gehen, wenn die AP, also die Associated Press, die Agentur, an der Bezeichnung Golf von Mexiko festhaltet. Tina, was bedeutet solches Vorgehen gegen Medien aus der Sicht von einer Politikwissenschaftlerin?
Ja, das ist alles Teil von dem autoritären Plan. Also es ist wirklich wie nach Lehrbuch, oder? Wenn du zuerst Uni-Gelehrte und Medien attackieren, das sind meistens so in diesen Situationen die ersten Opfer. Und man sieht das wirklich, es ist alles sehr gut geplant. Und wenn man das Project 2025, also den Plan dann auch liest, das steht dort so drin, oder? Man hat sich einfach nicht vorstellen können, dass das in einer Demokratie gerade so möglich ist. Aber es ist wirklich nach Lehrbuch.
Viel zu reden gehen in der vergangenen Woche die Zöll- und Wirtschaftspolitik von Donald Trump. Kurz vor der Sendung ist eine Eilmeldung gekommen, dass die Wirtschaftsleistung der USA in den ersten 3 Monaten vom Jahr um 0,3% gesunken sei. Sag mal, Fabian, für alle, die dort die Übersicht verloren haben bei dem ganzen Hin und Her in Sachen Zöll, welche Zölle gelten jetzt eigentlich?
Ja, es gibt so schöne Webseiten, die Trump Tariff Trackers heissen, die, wo man nachschauen kann. Und da gibt es Tabellen, wo ein Normalsterblicher nicht rauskommt. Also, wir haben Zölle gegen China bis zu 145% vom Warenwert. Dann haben wir einen Grundzoll von 10% auf alle Importe in die USA. Dann gibt es auf kanadische Energie und Importe nochmal einen anderen Zoll, zwischen 10% und 25%, bei Autoteilen und Autos ebenso. Und dann aber pausiert sind die hohen Strafzölle, die zu reden gegeben haben für die Einfuhr aus den meisten Ländern. Die Schweiz zum Beispiel ist dann mit 31% bestraft worden, EU mit 20%. Und wenn ich bestraft wurde, sage, dann ist das schon eine komische Aussage. Der Trump hat da schon geschafft, seine Sprache überzusetzen. Eigentlich straft der Trump ja sich selber und die amerikanischen Konsumenten, nicht die anderen Länder. Aber das ist alles provisorisch. Höhere Zölle gegen viele Länder sind noch Gegenstand von Verhandlungen. Bei anderen laufen die Vorbereitungen, so Administrativverfahren, damit man dann Zölle erklären kann. Zum Beispiel auf Pharmaprodukte würde die Schweiz auch noch mal betreffen. Oder Tomaten aus Mexiko.
Welche Einschätzung gibt das auf der Feldmann-Skala?
Ja, also für den Liberation Day, das ist der Tag, der 2. April, wo der Trump die Zölle angekündigt hat, würde ich das zähnigen. Also wo das passiert ist, hat man ja gesehen, wie Börsenkurse abgesackt sind, wie in Finanzkrisen, Corona zum Beispiel, oder auch die Finanzkrise 2008. Inzwischen hat der Trump einiges revidiert, dann landen wir irgendwo bei einem 7. umeinander. Man kann lange diskutieren, in welchem Politikfeld der Trump bis jetzt am meisten Schaden angerichtet hat. Aber in der Zollfrage ist er definitiv schon sehr, sehr weit gegangen. Also das Risiko von einer Rezession ist stark gestiegen. Eben im ersten Quartal haben wir eine sinkende Wirtschaftsleistung in den USA. Wenn das zweite Quartal so rauskommt, ist das dann die Definition von einer Rezession. Wir haben das Risiko von weiter steigenden Preisen und da geraten wir in eine Wirtschaftslage, wo dann währungspolitisch sehr schwierig aufzufangen ist, wo man nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, um Teuerung und Wirtschaftsflaute zu bekämpfen.
Der Donald Trump hat ja versprochen, Teuerung zu bekämpfen. Auch das war ein wichtiges Wahlkampfthema. Wie gut kommt denn seine Zollpolitik bei den Amerikanerinnen, bei den Amerikanern, bei den Konsumenten in dem Land überhaupt an, Tina?
Ja, also bei seinen treue Fan eigentlich sehr gut. Also, die finden sowieso alles gut, was er macht, egal was es ist. Vor allem also halt die, oder jetzt in Alabama, wo die Kohle- und Stahlindustrie sind nach wie vor wichtige Gebiete. Also, und dort ist natürlich, die finden das alles super, oder? Die meisten Leute, ich würde sagen, die haben eigentlich keine Ahnung, was es wirklich heisst. Und man merkt es im Moment nicht. Also, noch nicht, oder? Ich kenne jetzt einige, die schnell ein neues Auto gekauft haben oder irgendwie, wenn sie Geld haben, in andere Währungen angelegt haben. Ja, also, mein Mann zum Beispiel ist ein bisschen unglücklich, dass er jetzt wahrscheinlich unseren Minivan noch länger fahren muss. Er hätte gerne ein anderes Auto. Aber im Moment ist es eben, man merkt jetzt, dass das langsam kommt. Aber er hat ja auch jetzt bei seiner 100-Tage-Rally am Dienstag in Warren, Michigan, davon geredet. Und da können wir vielleicht jetzt noch schnell reinhören.
And that's why we got, despite the fake polls, you know, they do these polls where they interview far more Democrats than Republicans. I saw them over the last few days and I had them checked out. They interview far more Democrats for the polls. They interview Democrats by big numbers and then Republicans by small. They say Trump only has a 44% approval rating. Well, it's actually not bad. But when you figure that if it were a legit poll, it would be in the 60s or 70s. These people are a bunch of crooked people.
Ja, also das sagt der Trump, oder? Dass er eigentlich die Umfragen gefälscht sind und dass viel mehr Demokraten gefragt worden sind, oder? Es hat jetzt gezeigt, dass eigentlich die Bevölkerung gar nicht einverstanden ist mit dem Trump und die Mehrheit findet, dass der Trump das nicht gut macht, also über die Hälfte, 55% oder mehr, je nach Umfrage. Und die Wirtschaft und die Teuerung ist genau der Bereich, wo der Trump die schlechtesten Noten hat. Also bis zu 69% sagen, dass er keinen guten Job macht beim Kampf. Und er sagt jetzt, ja, das ist alles gelogen. Wie gesagt, das sind alles nur Demokraten, die es da befragt haben. Und das stimmt natürlich nicht. Die Umfragen sind eigentlich relativ breit abgestützt. Generell hat er natürlich schon nach wie vor bei Republikanern höhere Zustimmungsrate, also über 80%. Wobei, das ist jetzt auch am Sinken. Am Anfang sind das irgendwie 95% gewesen, oder? Also wirklich fast 100%. Und da sieht man jetzt eigentlich auf allen Schienen, wie es jetzt da runtergeht. Wobei eben der Trump selber will das natürlich nicht wahrhaben.
Ja, und es ist auch nicht heute und morgen Wahltag. Wenn es dann ist, in 18 Minuten werden wir sehen. Aber wenn sich der Trump doch eher unbeliebt macht, sagen wir mal, mit seiner Zollpolitik im eigenen Land, wieso verfolgt er denn die Zollpolitik trotzdem? Lassen wir nochmal rein in das Interview, das er gegeben hat, ABC, anlässlich von seinen 100 Tagen im Amt.
145% tariffs on China. And that is basically
That's
an
good.
Embargo.
They deserve it.
It'll raise prices on
They
everything from
it.
Electronics to clothing to building houses.
You don't know that. You don't know whether or not China is going to eat it.
That's mathematics.
China probably will eat those tariffs, but at 145, they basically can't do much business with the United States. And they were making from us $1 trillion a year. They were ripping us off like nobody's ever ripped us off. And by the way, we have other countries that were just as bad. If you look at the European Union, it was terrible what they've done to us. Every country, almost every country in the world was ripping us off.
Fabian, was sagt oder Donald Trump?
Er streitet ein bisschen mit dem Interviewer darüber, ob die Tarife, die Zölle gut sind oder nicht. Und was das die nützt oder eben schadet. Und wir haben die Passage ausgewählt, weil sie zeigt, wie schwierig das ist, Donald Trump auf etwas festzunageln. Er behauptet dann zuerst, die Chinesen würden ihre Wirtschaftspolitik ändern wegen diesen Zöllen. Und dann nachher sagt er weiter, dass die Vereinigten Staaten werden mehr Geld verdienen wegen dem, dass die Chinesen sie über den Tisch gezogen haben. Und dann fährt er plötzlich wieder über die Europäische Union an zu reden und tut so, als ob die Europäische Union die Amerikaner auch betrogen hätte, genau gleich wie die Chinesen. Und letztlich ist die Hauptmessage da, sagt er, wenn es jetzt ein bisschen wehtut im Moment mit diesen Zöllen. Und alle Angst haben, müssen wir nicht haben, wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben, weil die Zölle sind eigentlich eine Verhandlungsbasis für neue Handelsabkommen.
Und seine Leute glauben ihm das, oder?
Ja und nein, oder? Es ist auch noch keine echte Erklärung. Es gibt so ganz verschiedene Thesen, die rumgehen. Also das eine ist, so eine wählerarithmetische, bei Wählern in den wichtigen Swing States sind die Zölle beliebt. Tina hat vorher Alabama erwähnt, Kohle- und Stahlindustrie. Die sind mal wirtschaftlich abgehängt worden und bei ihnen kann der Trump letztlich nur gewinnen mit diesen Zöllen. Selbst wenn es nicht funktioniert, sie halten ihm zugute, dass er wenigstens etwas versucht hat. Und sie behauptet, alle anderen Präsidenten hätten sich gar nicht um sie gekümmert. Was nicht ganz stimmt, aber das ist die Wahrnehmung. Und dann ist eine Erklärung 2, ist der Trump glaubt tatsächlich, dass er mit diesen Zöllen Fabrikarbeitsplätze zurückbringen kann, was die meisten Ökonomen bezweifeln. Und dann gibt es eine Erklärung, so die dritte, dass der Trump die Zölle braucht, um die Lieferketten weniger anfällig zu machen. Dass er will, möglichst viele Fabriken zurückholen in die USA und Produkte, dass er sich vor allem von China abkoppeln will. Und das kostet zwar viel, in höheren Preisen, in tieferer Wirtschaftsleistung, aber es ist etwas, was er für sehr wichtig hält, weil er sich möglicherweise auf eine Konfrontation, einen Krieg mit China vorbereitet. Und dann gibt es noch die ganze vierte Erklärungsansatz, wo der Trump versucht, den Dollar zu schwächen, ohne dass er den Status vom Dollar als Leitwährung aufgibt. Man redet da von so einem Dokument, wo Mar-a-Lago Accords heisst. Demnach soll der Trump eine ganz ausgeklügelte Strategie halten, um die Exportindustrie wieder zu fördern mit einem tieferen Dollar. Und ein Teil von dem sieht man auch, oder? Der Dollar hat 92 Rappen gekostet, wo der Trump gewählt worden ist. Jetzt sind es noch 82 Rappen. Das ist mehr als 10% weniger. Ich habe den Eindruck, dass am Schluss eine Mischung aus all diesen Gründen ist und der Trump gar keine so eine klare Strategie hat, sondern einfach mal ein bisschen schaut, wo das sich für ihn Türli öffnet, wo dass er festhaltet, wo dass er auch flexibel dann ist.
Hat der Trump Erfolg auch mit dieser Strategie, Tina?
Ja, ich würde sagen, eher nicht. Also Fabrikarbeitsplätze zurückholen, das passiert nur zum Teil. Es gibt ja gar keine Infrastruktur dazu. Konsequenzen sind eher negativ für jetzt das amerikanische Volk. Also die höheren Kosten für Konsumenten haben wir ja schon gesagt. Disruption vom Welthandel, wo eigentlich die USA auch sehr stark profitiert hat. Die Probleme, oder, die Fabian auch gesagt hat, gerade jetzt in diesen Swing States und in diesen ländlichen Gebieten, oder die Wähler, die sich vernachlässigt fühlen, das ist ja eigentlich nicht jetzt weg diesen Fabriken. Das ist irgendwie, der Freihandel ist schnell gegangen, die Anpassung hat nicht funktioniert, und das ist jetzt genau wieder das Gleiche, oder? Man hat jetzt da, es ist ja nicht, man kann vom einen Tag auf den anderen Fabrik auftun. Das geht einfach nicht. Und zudem zeigt auch, dass es gibt Umfragen, wo man dann fragt, ja, würden denn die Amerikanerinnen und Amerikaner gern in den Fabriken arbeiten? Da sagen die meisten nein, oder? Die meisten Amerikaner heutzutage arbeiten in Wissensberufen. Auch wenn jetzt für eine Fabrik oder eine Kohlenindustrie, also zum Beispiel als Buchhalter oder als Vorsteher. Und die meisten würden ja auch den Job zum Kohlenschaufeln oder Fließbandarbeit gar nicht wählen. Das sind heutzutage meistens Immigranten aus dem Süden, die das machen. Und ja, darum macht eigentlich weder Zoll noch die Immigrationspolitik einen Sinn.
Wir kommen zur Russenpolitik. Für Europa ist sehr wichtig, was Donald Trump in der Ukraine für Pläne verfolgt. Welchen Disruptionswert kommt der Trump für seine Europapolitik über, Fabian?
Ja, das 9. Er ist nicht gerade der letzte der NATO austreten. Das hat dann etwas 10 gegeben, aber er hat also maximale Verunsicherung ausgelöst bei den Europäern. Dann noch mit den Zöllen drauf rauf. Und die Europäer sind jetzt dran, NATO-Partner über einen nuklearen Schirm zu reden, Schutzschirm zu reden, ohne die USA. Also er hat NATO quasi schon ausgehöhlt. Und ein 10 hat es auch nicht gegeben, weil er die Ukraine noch nicht an Russland verkauft hat. Er hat zuletzt auch den Putin wieder gewarnt, die Ukraine nicht mehr so hart zu bombardieren. Aber es ist immer noch völlig offen, was genau der Trump mit der Ukraine vorhat. Er will sich nicht dazu verpflichten, weitere Waffen zu liefern. Letztlich wäre die Einstellung von der Unterstützung von der Ukraine ein Ausverkauf an Russland, und das ist immer noch nicht vom Tisch.
Tina, für uns ist die Ukraine-Frage natürlich sehr zentral, aber wie wichtig ist sie für die Amerikanerinnen und Amerikaner, generell die Europapolitik?
Ja, also ich denke, die Stimmung verändert sich im Moment gerade stark. Also zum Beispiel, also, es ist ja so gewesen, dass Russland eigentlich immer der Feind war, und das ist jetzt anders, oder? Nur noch 40% der Republikaner waren Russland als feindliche Macht, und vor einem Jahr sind es noch 58% und nach der Invasion von der Ukraine 69%. Also, auch die Beziehungen halt zu Old Europe, oder? Das ist irgendwie nicht mehr so wichtig. Ausser, interessanterweise, jetzt halt im kulturellen Bereich oder im sozialen Bereich, oder? Im Moment ein Teil von der Trump-Administration wollte ja auch eben die Geschichte von Amerika neu schreiben und eigentlich das alles wieder auf die Weissgeschichte fokussieren. Und da ist die europäische Geschichte halt wichtig. Und ja, aber eben irgendwie in einer anderen Sichtweise, also aus einer sehr amerikanischer anstatt eurozentrischer Sichtweise.
Fabian, du bist kürzlich in Kanada gewesen, weil dort gerade Wahlen stattgefunden haben. Der Donald Trump sagt, man hätte eigentlich den Liberalen von Mark Carney zum Wahlsieg verholfen. Der Justin Trudeau, der vorher Premier war, ist völlig in Ungnade gefallen und hat gemeint, es käme dort zu einem Machtwechsel. Lassen wir rein, was der kanadische Premier nach seinem Wahlsieg gesagt hat.
As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country.
Fabian, was sagt da der alte respektive neue Premier Carney?
Ja, der Carney sagt, der Trump will von Kanadas Land, Bodenschätze, Wasser übernehmen. Und es ist schon eine Ironie, oder? Also wegen Trump haben Mark Carney und seine Liberals überhaupt Wahlen gewonnen, weil der Trump so viel Druck gemacht hat. Vorher hat man gemeint, die Konservativen werden. Er hat jetzt aber weniger als die Mehrheit der Sitze im House of Commons im Parlament bekommen. Das ist ein bisschen überraschend. Nach den letzten Hochrechnungen braucht die Liberals einen Koalitionspartner zum Regieren, beziehungsweise regiert dann in einer Minderheitsregierung. Und was genau der Trump ja mit Kanada will, weiss man immer noch nicht. Aber der Carney sagt, der Trump will das ganze Land übernehmen. Aber der Trump sagt mal das eine und dann mal das andere. Letztlich geht es ihm wahrscheinlich vor allem um zwei Sachen. Er will billige Energie aus Kanada, billige Rohstoffe. Erstens. Und zweitens will er, dass Kanada stark dies stärker absichert, dies Meer, wo langsam auftaucht und Russland und China eine schnellere Zufahrt zu den USA würde ermöglichen.
Womit wir bei der Arktis wären und damit bei Grönland, Tina, wieso der Fokus auf Grönland?
Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie jetzt mit Kanada, oder? Also die Arktis verteidigen, Bodenschätze und so weiter. Und er will natürlich auch zeigen, wie stark der starke Mann, oder? Also, dass er ein Anführer ist. Und er hat jetzt ja auch schon den J.D. Vance geschickt, wobei das ist, ist nicht so gut rausgekommen. Aber er versucht jetzt mit einer Werbekampagne die Einwohner von Grönland zu überzeugen, dass sie sich Amerika anschliessen sollen. Bis jetzt hat das aber relativ wenig, ist nicht so wirklich fruchtbar gewesen.
Wir werden noch sehen, wie das rauskommt. Aber was heisst das jetzt alles? Wir haben von Zöll geredet, von der Wissenschaft, von der Innenpolitik, von der Außenpolitik, von der Ukraine. Was heisst das alles für die Schweiz, Fabian?
Es gibt zumindest noch keine Kampagne von Trump, dass die Schweiz den USA beitreten. Das ist mal positiv. Nein. Vielleicht ein kleines Land mit einer starken Exportwirtschaft, die Schweiz, oder das sind die Risiken enorm von dieser Politik, die Trump jetzt macht. Dass eine regelbasierte Weltordnung nützt der Schweiz, sowohl Sicherheitsbereich als auch in die Einhaltung des internationalen Rechts und dann natürlich auch wirtschaftlich. Die Schweiz ist ein Standort für viele US-Konzerne in Europa. Wenn der Trump zum Beispiel die Forschung zurückholen will in die USA, könnte das eine empfindliche Schwächung vom Standort Schweiz bedeuten. Der Trump hat Strafzölle von 31% angedroht und da hofft die Schweiz ja, dass sie einen Deal aushandeln kann. Sie gehört zu den 15 Ländern, die zuerst mit ihnen verhandelt wird aus US-Sicht. Allerdings könnte das durchaus sich langsam schwieriger gestalten, je nachdem, was der Trump genau will mit diesen Zöllen. Wenn es ihm ums Prinzip geht, dann würde er für die Schweiz vielleicht keine Ausnahme machen. Wenn er hingegen wirklich für Deals schaut, muss man noch schauen. Aber unter dem Strich wird es für die Schweiz sehr viel ungemütlicher, als es bisher war.
Tina, aus der Ferne beobachtet, hat die Schweiz auch Prinzipien?
Ja, also traditionell versucht man sich ja in solchen Krisen durchzuwurschteln. Ich glaube, dass jetzt wirklich die Schweiz eine schwierige Situation hat, weil sie, es droht eigentlich, dass sie zwischen die Fronten geraten, oder? Von den US-Zöllen und von den EU-Gegenzöllen. Und WTO, also, die Handelsorganisation verlangt ja nicht nur diskriminierende Zölle. Falls sich die EU daran hält, dann leidet auch die Schweiz. Und, ja, das tut natürlich, wenn jetzt die wichtigsten Handelspartner wie die USA und die EU in einen Handelskrieg geraten, ist das für die Schweiz, hat das riesige Konsequenzen. Und von dem her ist wirklich, wenn die transatlantische Beziehung zwischen Europa und USA bröckelt, dann wird das für die Schweiz teurer und ja, und der Druck wird sicher wachsen.
Was heisst das jetzt alles für Demokratie? Mal hören noch mal rein, was Donald Trump zu dem Thema zu sagen hat.
What do you say to people who are concerned you are taking, seizing too much power and becoming an authoritarian president like we haven't had before?
No, I would hate them to think that. I'm doing one thing, I'm making America great again. We have a country that was failing. We have a country that was left at all over the world. We had a leader that was grossly incompetent. He should have never been there. The election was rigged. He should have never been there. Our country suffered greatly, and now our country's coming back like nobody can believe. I have editorials just today where they're saying they've never seen anything like it. They love it. Our country's coming back, and we're respected again.
Fabian und Tina, zum Schluss noch mal eine Frage an euch beide. Eure Sorge, die noch geäussert haben nach der Wahl von Donald Trump, was die amerikanische Demokratie betrifft, ist diese Sorge beruhigt oder verstärkt?
Nein, Christoph, natürlich hat es mich nicht beruhigt. Donald Trump gibt ja da wieder mal keine klare Antwort. Er sagt nur, er hoffe, dass die Leute ihn nicht als autoritär anschauen, aber er sagt nicht, er will nicht autoritär sein. Und er erzählt dann gerade wieder, dass angeblich die Wahl 2020 gefälscht worden sei. Man muss auch sehen, seine offizielle Fanartikelladen im Internet verkauft jetzt schon Hütchen, wo drauf steht Trump 2028. An seiner Rallye in Warren ist eine von seinen Sprecherinnen hergestanden und hat Leute aufgefordert, Trump 2028 zu skandieren, obwohl er nicht mehr kandidieren darf, obwohl die Verfassung eine dritte Amtszeit ausschließt. Also meine Sorge ist gross. Und Tina?
Ja, meine auch. Also, ich kann das nur reflektieren. Es ist wirklich auch so der Kult halt um den Trump. Oder? Ich meine, wenn ich jetzt schaue, wenn ich frage, ja, warum findet er denn nach wie vor den Trump gut? Und dann hat es schon die direkte Beziehung zur Religion, oder? Dass quasi zu Jesus, oder? Dass eine Art der Trump wirklich jetzt wieder das Christentum zurückbringt auf Amerika und eigentlich wirklich auch der nächste Prophet ist. Und das ist schon irgendwie für eine Demokratie und für eine Gesellschaft wie die USA ist das schon sehr bedenklich. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich weiss nicht, ob Demokratie das überlebt.
Das ist nicht sehr ermutigend. Also Trump 2028, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wer es länger gibt, der Donald Trump als Präsident oder unseren Podcast. Fabian und Tina, besten Dank einmal. Bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Und wir haben heute eine Frage von der Aline Gorpato. Darin Gorbatow fragt, ob es eigentlich Informationen gäbe über den inneren Zustand bei der Demokratischen Partei. Schon interessant, was die sagen zu 100 Tag Trump. Sind da verschiedene Flügel erkennbar? Welche Strömungen gibt es? Und vor allem gibt es Kritik an der Führung der Demokraten? Fabian, zusammengefasst, was läuft gerade so bei den Demokraten?
Wir hatten einen sehr interessanten Auftritt vom Gouverneur von Illinois, der J.B. Pritzker. Der war in New Hampshire an einem Anlass und hat dort eine sehr kämpferische Rede gehalten und hat eigentlich zu Dauerprotest aufgerufen gegen die Bundesregierung. Er hat gesagt, bei jeder Gelegenheit müssen wir auf die Straße gehen. Und er hat da sehr viel Applaus dafür bekommen. Er hat gesagt, ah, das ist jetzt einer, der sich um die nächste Präsidentschaftskandidatur bewirbt. Aber grundsätzlich ist die Debatte bei den Demokraten immer noch am Laufen. Also man sieht mehr Proteste, als man lange gesehen hat. Am Anfang waren sie ja wirklich gelähmt gewesen. Unterdessen gehen die Leute auch wirklich durchaus zu Zehntausenden auf die Straße mal. Aber die Ratlosigkeit, was man soll machen, ist noch nicht ganz weg. Also wir haben immer noch andere Gouverneure zum Beispiel, die sehr viel konzilianter umgehen und sagen, sie wollen mit Trump zusammenarbeiten. Zum Beispiel Gretchen Whitmer aus Michigan, auch der Josh Shapiro aus Pennsylvania. Und so zwischen diesen Polen gibt es noch keine klare Strategie. Und die Frage ist dann, was heisst die Führung der Demokraten? Wir stellen uns ja da immer so Parteien vor, wo dann irgendein Führungsgremium am Ort sitzt und sagt, was jetzt läuft. Aber die amerikanischen Parteien funktionieren nicht so. Die inhaltliche Auseinandersetzung werden die Demokraten dann führen, wenn sie sich für die Wahlen, für Zwischenwahlen aufstellen und vor allem dann für Präsidentschaftswahlen 2028. Es ist nicht die Partei selber, die unbedingt Geld hat, sondern es sind dann vor allem die Kandidaten. Und dann findet die Ausmarchung statt. Und bis dahin, es gibt niemanden, wo quasi die Führungsfigur ist, wo sagt, in die Richtung gehen wir jetzt. Und bis sich das nicht geklärt hat, wer die Führungsfigur ist und was die für einen Kurs einschlägt und wie viel Rückhalt sie dann hat, werden wir auch weiterhin so ein kleines Hin und Her sehen in dieser Partei.
Tina, du lebst in Alabama, wie wir wissen. Das ist ganz klar Trump-Land. Was kommst du von den Demokraten mit über? Ich meine, zumindest in Birmingham, Alabama, die Stadt, wo du lebst und schaffst, die Stadt ist ja von den Demokraten dominiert.
Ja, also in Alabama ist eigentlich die Demokratische Partei extrem innerlich zerstritten und eigentlich ja, darum auch sehr schwach. Also es sind eigentlich vor allem andere Netzwerke, die wichtig sind. Also die Stadt selber ist ja vielleicht schon demokratisch, aber häufig ist auf der lokalen Ebene ist eigentlich Parteipolitik weniger wichtig. Es ist eigentlich eher, wer der Kandidat oder Kandidatin ist und was für was sie stehen. Und da ist natürlich auch halt die republikanische Werte zentral, jetzt vielleicht nicht gerade in Birmingham, aber ja, außerhalb jetzt zum Beispiel dort, wo ich wohne. Und ja, also in sehr vielen republikanischen Staaten sind die demokratischen Parteien eigentlich fast unwichtig im Moment.
Das zu den Demokraten, Fabian und Tina, danke vielmals. Wir werden sehen, ob sich die Partei aufrappeln kann. Danke vielmals für die Antwort auf die Frage von Aline Gorpato. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals. Fabian, Tina, besten Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen 100. Trump-Tag. Tschüss nach ausnahmsweise Connecticut und tschüss nach Washington D.C.
Ciao miteinander.
Tschüss. Macht's gut.
Danke vielmals. Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger im Bund, der Berner Zeitung, der BATZ und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. Bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalte ich mich da weiter mit Tina Kempin-Reuter, die heute am Mikrofon war in Connecticut. Am Mikrofon in Washington D.C. ist der Fabian Fellmann. Für die Produktion verantwortlich ist Mirja Gabatuller und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.